Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Aus dem sonnigen Warschau begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Schön, dass Sie dabei sind. Dzień dobry. Heute im Programm. Nach dem Wahlsieg von Peter Madjar erwartet Polen eine mögliche Neuausrichtung der ungarischen Politik. Und bekommt Polen ein neues Staatswappen? Mehr dazu gleich im Infoteil. Außerdem, am Vortag des 83. Jahrestags des Aufstands im Warschauer Ghetto berichten wir über die Initiative Gelbe Narzissen.
Es ist ein wichtiger und trauriger Teil der Geschichte Polens, der Geschichte Warschaus, der Geschichte der jüdischen Bevölkerung, der Geschichte der Menschheit, gleichzeitig Geschichte der Ungerechtigkeit, des Leidens, aber auch des Mutes und der Hoffnung.
Mehr dazu in wenigen Minuten. Und vor wenigen Tagen, kurz nach seinem 94. Geburtstag, ist Wiesław Myśliwski gestorben. Einer der bedeutendsten Prosaiker des 20. Jahrhunderts.
Um seine Bücher aus den polnischen Bibliotheken auszuleihen, muss man sie meistens vormerken, denn sie sind ständig im Umlauf.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde. Nun die Nachrichten mit Joachim Czecierski.
Nach dem Wahlsieg von Peter Madjar und seiner Partei TISA erwartet Polen eine grundlegende Neuausrichtung der ungarischen Politik. Vicepremier und Außenminister Radosław Sikorski erklärte am Donnerstag, er hoffe, dass Ungarn künftig wieder ein einflussreiches Mitglied der Europäischen Union werde. Zugleich forderte er, das Land solle aufhören, ein Nährboden autoritärer Ideologien zu sein und auf einen Wachstumspfad zurückkehren. Bei der Parlamentswahl am Sonntag kam es in Ungarn zu einem Machtwechsel. Nach 16 Jahren im Amt muss Ministerpräsident Viktor Orbán und seine Partei Fidesz abtreten. Die TISA-Partei unter Madjar errang 137 der 199 Sitze im Parlament. Mit Blick auf die künftige Außenpolitik Ungarns äußerte sich Sikorski optimistisch. Nach Gesprächen mit der designierten Außenministerin gehe er davon aus, dass sich die Haltung Budapests gegenüber Russland und der Ukraine grundlegend ändern werde. Die künftige Außenministerin habe zudem angedeutet, dass Ungarn blockierte Mittel für die polnischen Streitkräfte und für die Ukraine freigeben sowie bisher zurückgehaltene Sanktionen gegen Russland unterstützen könnte. Zugleich betonte Sikorski, dass auch die neue ungarische Regierung an Bedingungen für einen EU-Beitritt der Ukraine festhalte. Vorschläge für ein beschleunigtes Verfahren lehnte er ab. Die Ukraine müsse, wie zuvor andere Staaten, sämtliche Voraussetzungen erfüllen, sagte der polnische Außenminister. Bei einem massiven nächtlichen Angriff hat Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe insgesamt 44 Raketen und rund 660 Drohnen eingesetzt. Die Attacke traf in der Nacht zum Donnerstag mehrere Regionen des Landes, darunter die Hauptstadt Kiew, Odessa und Dnipro. Mindestens 13 Menschen wurden getötet, darunter ein Kind. 99 weitere verletzt, teilten die Behörden mit. Der frühere Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat die Gründung einer neuen Initiative bestätigt und damit Unruhe in seiner Partei ausgelöst. Wie der Politiker mitteilte, soll das neue Netzwerk Rozwój Plus als Plattform für Dialog sowie für wirtschaftliche und gesellschaftliche Projekte dienen. Nach Angaben aus Parteikreisen stößt das Vorhaben bei der Führung von Prawo i Sprawiedliwość, kurz der PiS, auf Kritik. Parteisprecher Rafał Bochenek erklärte, eine Mehrheit der Parteispitze habe Besorgnis über die Initiative geäußert, insbesondere angesichts der derzeit nötigen Geschlossenheit. Nach inoffiziellen Angaben gehören dem Verein bereits rund 40 PiS-Abgeordnete an. In Polen wird an einer Neugestaltung des Staatswappens gearbeitet. Wie die Zeitung Rzeczpospolita berichtet, sollen unter anderem grafische Details des Adlers angepasst werden. Vorgesehen ist demnach etwa, die Schattierungen um die Silhouette zu entfernen, neue Elemente in der Krone einzuführen, sowie die Beine des Adlers vollständig in Gold darzustellen, nicht nur die Krallen. Vor 99 Jahren ist erstmals das Krakauer Turmsignal Hey Now im polnischen Rundfunk ausgestrahlt worden. Am 16. April 1927 erklang die Melodie punktgenau um 12 Uhr und wurde damit zum festen Bestandteil des ersten Programms. Bis heute zählt sie zu den ältesten regelmäßig gesendeten Radiotönen weltweit, unterbrochen nur während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Das Fünf-Noten-Signal erklingt live aus Krakau und wird direkt von der Spitze der Marienkirche gespielt. Dort bläst ein Trompeter die kurze Melodie zu jeder vollen Stunde viermal in unterschiedliche Himmelsrichtungen. Der Legende nach geht das abrupt endende Signal auf ein dramatisches Ereignis aus dem Jahre 1241 zurück. Ein Wächter soll beim Anblick herannahender Tataren Alarm geschlagen haben, bevor ihn ein Pfeil tödlich traf. Die Melodie brach ab und wird bis heute in dieser Form gespielt. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk.
Danke, Joachim Czeczerski. Polen hat Ungarn wirtschaftlich und gesellschaftlich überholt. Nun könnte Budapest von einem Kurswechsel stehen. In Warschau sorgt eine Falschinformation von Jarosław Kaczyński über Peter Madzia für Irritation und immer mehr US-Amerikaner entscheiden sich für ein Leben in Polen. Mehr dazu in der Presseschau mit Kuba Kukla.
In der Partei Recht und Gerechtigkeit werden Fragen laut, wer Jarosław Kaczyński mit einer kompromittierenden Falschinformation über den Sieger der Wahlen in Ungarn Peter Mordjow versorgt hat, schreibt die Wochenzeitschrift Dozecze. Während eines Gesprächs mit Journalisten im Sejm unterlief dem Parteivorsitzenden ein schwerwiegender Fehltritt. Kaczyński erklärte, Peter Mordjow, Anführer der Tisa-Partei, habe sich in seinem Privatleben ungeheuerliche Handlungen schuldig gemacht. Auf Nachfrage verwies er auf ein angebliches Buch von Mordjows Ex-Ehefrau Judith Waga und behauptete unter anderem, Mordjow habe einen Welpen gebacken. Die Information stellte sich als falsch heraus. Ein Parteisprecher versuchte Kaczyńskis Äußerung damit zu erklären, dass entsprechende Gerüchte seit Tagen im Internet kursierten. In der Vielzahl kontroverser Materialien über den von Donald Tusk unterstützten Kandidaten habe sich ausgerechnet diese eine Information als unwahr erwiesen, erklärte Rafał Bochenek. Innerhalb der Partei gilt der Vorfall als Imageschaden, lesen wir weiter. Es wird nach der Quelle der Falschinformation gesucht. Parteiintern ist bekannt, dass Kaczyński stark auf Informationen aus seinem Umfeld sowie aus rechtsgerichteten Medien zurückgreift. Ein anonymer Gesprächspartner aus seinem Umfeld beschreibt ihn als gutgläubig und anfällig dafür, ungeprüfte Informationen zu wiederholen. Inoffiziell räumen Parteimitglieder ein, dass die Verbreitung falscher Informationen der Partei schadet. Öffentlich wird Kaczyński jedoch nicht kritisiert. Intern wird seine Aussage als peinlich und kompromittierend bewertet. Ungarn galt über Jahrzehnte als ein Orientierungspunkt für das postkommunistische Polen. Bereits in der Zeit nach dem Kriegsrecht wurde das Land als vergleichsweise liberal wahrgenommen, mit größerer Reisefreiheit und besserer Versorgungslage. Historisch prägend blieb zudem die Solidarität der Polen mit dem ungarischen Aufstand von 1956, lesen wir in der Wochenzeitschrift Tygodnik Powszechny. Nach 1989 entwickelten sich Ungarn und Polen zunächst parallel in Richtung Westen. In den 90er Jahren galt Ungarn neben Tschechien als Vorzeigeland der Transformation, während Polen als weniger dynamisch wahrgenommen wurde. Beide Länder traten jedoch zeitgleich der NATO und der Europäischen Union bei. Heute hat sich dieses Verhältnis verschoben, schreibt der Publizist Dominik Hey. Polen verzeichnet trotz bestehender Herausforderungen eine dynamischere wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung und hat Ungarn in vielen Bereichen überholt. Nach den aktuellen Wahlen ergibt sich für Budapest die Möglichkeit eines politischen Kurswechsels weg von der als autoritär und europaskeptisch beschriebenen Linie von Viktor Orban. Viele Ungarn hoffen auf eine rasche Verbesserung ihrer Lage. Nun kann Polen als Beispiel für die ungarische Wirtschaft fungieren, schreibt Tygodnik Powszechny. Zunehmend entscheiden sich US-Amerikaner für ein Leben in Polen und anderen Ländern Mittel- und Osteuropas. Der Trend, der früher vor allem Länder wie Frankreich, Spanien oder Portugal betraf, verschiebt sich zunehmend in Richtung dieser Region, schreibt Gazeta.pl. Polen war lange Zeit kein zentrales Ziel für Auswanderer aus den USA, sondern eher eine Zwischenstation. Nun wird das Land jedoch häufiger als dauerhafter Wohnort in Betracht gezogen. Auch andere Staaten der Region, darunter Rumänien, Bulgarien, die Slowakei, Estland und Albanien, gewinnen an Attraktivität. Ausschlaggebend sind vor allem niedrigere Lebenshaltungskosten, ein höheres Sicherheitsgefühl sowie ein als angenehmer empfundenes Alltagstempo. Hinzu kommen vergleichsweise zugängliche Aufenthaltsregelungen, insbesondere für Personen mit europäischen Wurzeln. Innerhalb der Region nimmt Polen eine prominente Stellung ein. Städte wie Kraków, Warszawa und Wrocław werden häufig als gut angebundene und lebenswerte Orte beschrieben. Für viele Zuziehende aus den USA ist insbesondere die Möglichkeit bemerkenswert, ohne Auto mobil zu sein und sich gleichzeitig sicher zu fühlen. Ein Beispiel ist Natalie Boruk, die 2025 nach Polen zog. Ihren Angaben zufolge sind ihre monatlichen Ausgaben, insbesondere für Lebensmittel, deutlich gesunken. Neben finanziellen Aspekten hebt sie auch eine höhere Lebensqualität hervor, etwa durch mehr Ruhe und bessere Bedingungen für den Alltag. Zudem verweist sie auf wachsende berufliche Möglichkeiten, etwa im Start-up-Sektor. Offizielle Daten bestätigen den Trend steigender Zuwanderung. Die Zahl der Anträge auf Legalisierung des Aufenthalts nimmt seit Jahren zu und hat sich zuletzt weit beschleunigt, stellt Gazeta.pl abschließend fest. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba Kukla. Zum Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto, des größten bewaffneten jüdischen Wiederaufstands im Zweiten Weltkrieg, organisierte das Museum der Geschichte der polnischen Juden Polin bereits zum 14. Mal die Aktion Jonkile. Am 19. April soll in der polnischen Hauptstadt symbolisch die 3 millionste Papiernarzisse an Passanten verteilt werden. Darüber habe ich mit Anita Borkowska vom Museum der Geschichte der polnischen Juden Polin gesprochen. Das Museum der Geschichte der polnischen Juden Polin bereitet sich auf die Initiative Gelbe Narzissen vor. Was für eine Aktion ist das eigentlich?
Akcja Jonkile, also auf Deutsch Initiative Gelbe Narzissen, wird vom Polin-Museum veranstaltet. Am 19. April gehen Freiwillige des Museums auf die Straßen und verteilen den Passanten gelbe Narzissen als Gedenkzeichen an den Beginn des Aufstandes im Warschauer Ghetto.
Also welche Ausgabe der Initiative ist das schon? Nicht die erste?
Diese Initiative wird zum 14. Mal veranstaltet. Am Anfang wurden die Blumen nur in Muranów, in diesem Bezirk, verteilt. Später wuchs die Initiative auf die ganze Stadt Warschau und mit den nächsten Jahren wurden auf verschiedene Art auch andere Städte und auch andere Länder beteiligt. Dieses Jahr soll das Museum die Zahl von 3 Millionen verteilten Blumen überschreiten. Das heißt, die Aktion findet weltweit statt.
Die Aktion begann hier im Stadtviertel, wo vor dem Zweiten Weltkrieg sehr viele Juden gewohnt haben, wo dann das Warschauer Ghetto gegründet wurde. Was meinen Sie damit, dass die Aktion nicht nur in Polen stattfindet?
Also die Blumen werden tatsächlich in der Stadt Warschau verteilt, aber es gibt verschiedene Institutionen, die sich auf andere Art beteiligen. Die Untersuchungen des Museums zeigen, dass jede dritte Schule in Polen sich an der Initiative durch Teilnahme an Workshops, durch durch das Runterladen von Bildungsmaterialien oder durch die Anfertigung der Osterglocken beteiligt. Es gibt auch Institutionen, die virtuell an der Initiative teilnehmen. Es gibt auch Bibliotheken, die am Bildungsprogramm teilnehmen und auch andere Menschen auf aller Welt, die auch sich symbolisch mit der gelben Blume fotografieren lassen, um zu zeigen, dass die Erinnerung uns verbindet.
Sie nehmen an den Vorbereitungen der Freiwilligen teil. Wie sieht diese Vorbereitung aus?
Diejenigen, die sich dazu bereit erklären, Blumen zu verteilen, sind oft schon motiviert genug. Uns ist es wichtig, ihre große Rolle zu unterstreichen, ihnen dafür zu danken, dass sie daran teilnehmen und auch inhaltliche Informationen beizubringen. Wir sprechen darüber, dass die Initiative mit gelben Blumen mit Marek Edelman angefangen hat. Marek Edelman war ein polnischer Jude, ein Sozialist, der auch gezwungen war, im Warschauer Ghetto zu leben. Und er war auch einer der Aufständischen, der sich an den Kämpfen beteiligten. Also Marek Edelman bekam jedes Jahr von einer anonymen Person einen Blumenstrauß. Es waren gelbe Blumen und diesen Strauß legte er immer am 19. April am Denkmal nieder.
Wieso wird diese Aktion, diese Initiative jedes Jahr seit 14 Jahren organisiert? Was ist das Ziel dieser Aktion?
Es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam alle daran erinnern, dass die Geschichte der jüdischen Bevölkerung Warschaus, die Geschichte der Zerstörung des Warschauer Ghettos, unsere gemeinsame Sache ist. Das ist da etwas, was uns alle angeht. Es ist ein wichtiger und trauriger Teil der Geschichte Polens, der Geschichte Warschaus, der Geschichte der jüdischen Bevölkerung, der Geschichte der Menschheit, gleichzeitig Geschichte der Ungerechtigkeit, des Leidens, aber auch des Mutes und der Hoffnung.
Frau Burkowska, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Das war Anita Borkowska vom Museum der Geschichte der polnischen Juden Polin über die Initiative Gelbe Narzissen. Mehr zum Aufstand im Warschauer Ghetto hören Sie in unserer Sendung am kommenden Sonntag. Ich hoffe, Sie schalten ein. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Vor wenigen Tagen, kurz nach seinem 94. Geburtstag, ist Wiesław Myśliwski gestorben, einer der bedeutendsten Prosaiker des 20. Jahrhunderts. Sein Roman »Stein auf Stein« wurde bereits vor seiner Veröffentlichung als Meisterwerk gefeiert. Das vielfach ausgezeichnete Buch »Der helle Horizont« festigte schließlich seinen Ruhm. Ein Beitrag von Wojciech Oschiński.
Der Autor war Mitte 60, als er von einem Reporter nach jenem seiner Romane gefragt wurde, den er selber für seinen gelungensten halte. Nun ja, antwortete Wiesław Myśliwski, er unterhalte zu allen seinen Werken eine enge Beziehung. Doch vielleicht in diesem Moment erschiene ihm der Roman Nagi Sad, der nackte Garten, als der trefflichste. Der zu dieser Zeit schon sehr bekannte Autor meinte seinen Erstlingsroman, der 1967 erschienen war. Und er erwähnte ihn wohl, weil er sein persönlichster war. Ein Roman, der ihm zwar noch nicht den Durchbruch verschaffte, an dem er sich aber leidenschaftlich die Finger wundgeschrieben hatte. Viele Jahre hindurch sei er kaum mit der literarischen Szene Polens in Verbindung gebracht worden, meint der Myśliwski-Kenner Tomasz Bocheński. Myśliwski setzte die Tradition des modernistischen Romans fort, indem er subjektives Erleben, Bewusstseinsströme und formale Experimente in den Vordergrund stellte. Es waren also multiperspektivisches Erzählen, innere Monologe und der Verlust einer einheitlichen Weltsicht. Trotz lobender Urteile der Kritik und trotz aller Staatspreise für sein Werk blieb er aber lange Zeit ein Schriftsteller am Rande der polnischen Gegenwartsliteratur, vielleicht weil er eine Vergangenheit kreierte, die schon vergessen zu sein schien. Bei dieser Nische, dieser Randstellung handelt es sich um die sogenannte Bauernströmung in der polnischen Prosa, zu der Myśliwski aufgrund des Charakters seines Debütromans gezählt wurde. Diese Zuordnung determinierte zu Recht die ganze schriftstellerische Identität des Autors, begründete zwar später auch seinen Ruhm, verurteilte ihn aber anfangs zum literarischen Nischendasein. In den 1960ern schien die polnische Bauernprosa thematisch an ihre Grenzen zu stoßen. Die in der Volksrepublik verbliebenen Autoren konzentrierten sich auf die Arbeiter in den Großstädten. Bald aber wurde man auch dort auf Michliwskis Texte aufmerksam.
Nagi Sad, Pałac.
Der nackte Garten, der Palast sowie der helle Horizont, vor allem jedoch Stein auf Stein, das sind alles Meisterwerke. In der zeitgenössischen Bauernliteratur konnte es so gut wie keiner mit Michliwski aufnehmen. Auch die späten Werke, wie zum Beispiel Traktat o Uskaniu Fasoli oder Ostatnie Rozdanie, sind sehr lesenswert. Sie entspringen einem tiefen inneren Bedürfnis, die Wahrheit über das menschliche Schicksal, die Bestimmung, die Vergänglichkeit, die Erinnerung, die Liebe und den Sinn des Daseins auszudrücken und das gilt fast für alle seine Bücher, diesen Sinn zu erkennen.
I to tu jasno trzeba sobie znowu powiedzieć, bo to są akurat zjawiska obiektywne.
Erzählt der in Paris lebende Literaturkritiker Piotr Biłos. Wiesław Michliwski wurde 1932 in Dwikozy bei Sandomierz geboren und studierte Polonistik an der Katholischen Universität Lublin. Danach war er über 20 Jahre lang Herausgeber und Chefredakteur beim Warschauer Verlag Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza tätig. Er trat auch als Journalist in Erscheinung, veröffentlichte Artikel und Essays in den Zeitschriften Regione und Sitzina. Für seinen vor fast 60 Jahren erschienenen Debütroman Nagi Sad erhielt er den Stanisław-Piętak-Preis. Auch die folgenden Romane und Dramen können zur Gattung der Bauernliteratur gezählt werden. Sie behandeln vornehmlich die Identitätsprobleme der Dörfer und ihrer Bewohner in Zeiten historischer Veränderung. Für Widnokrąg, den hellen Horizont, und seinen späten Roman Traktat o Uskaniu Fasoli, Abhandlung über das Schälen von Bohnen, erhielt er den Literaturpreis Nike, die derzeit bedeutendste literarische Auszeichnung Polens. Mehrere Romane und Stücke Michliwskis wurden verfilmt.
Grób mam zamiar budować.
So sein Drama Klucznik unter der Regie von Wojciech Marczewski, Pałac von Tadeusz Junak und Kamień na Kamieniu von Ryszard Berr. Michliwski selbst verfasste einige Drehbücher für Fernsehfilme. Der Protagonist des Romans Stein auf Stein, Szymon Pietruszka, betrachtet das Leben als großes Abenteuer. Einerseits zynisch, andererseits von einem eigentümlichen Ehrenkodex getrieben. In seiner Jugend ein Raufbold und Verführer, wird er im Krieg unfreiwillig zum Helden. Danach arbeitet er als Angestellter, verliert seine Lebensfreude und verspielt seine letzte Chance auf die wahre Liebe. Auch Michliwskis meisterlicher Roman Widnokrąg, den der große polnische Kritiker Jan Błoński als ein autobiografisches Buch von breiter epischer Ausstrahlung bezeichnete, fügt sich hervorragend in die vom Autor gewählte Gattung ein. Also ich sehe das so, dieses in zehnjähriger Arbeit entstandene, monumentale Werk trägt deutliche autobiografische Züge. Es ist aber auch eine sprachlich meisterhafte Prosa, deftige Bauernsprache, mischt sich hier mit einem sinnlichen, fast schon lyrischen Sprachgebrauch. Bisschen anders sieht es schon aus mit Michliwskis Spätwerk, das einer einzigen großen Abhandlung über das eigene Dasein gleicht. Ergänzt Boheński. Aufgrund des hohen künstlerischen Niveaus wäre Michliwskis Prosa beinahe zum wissenschaftlichen Gegenstand eines kleinen elitären Publikums geworden, wenn nicht jedes seiner Bücher eine solch breite Leserschaft gefunden hätte. Die Auflagen seiner Romane und Stücke sind immer noch sehr hoch, werden jetzt, nach seinem Tod, vermutlich eine noch größere Aufwertung erfahren. Um seine Bücher aus den polnischen Bibliotheken auszuleihen, muss man sie meistens vormerken. Denn sie sind ständig im Umlauf. Die meisten seiner Leser geben zu, es ginge ihnen weniger um die Beschreibung der politischen Realität als um die Beschreibung des Erlebten in den Romanen Michliwskis. Jede von ihm beschriebene Situation schiene wirklich erlebt worden zu sein.
Taka jest nasza relacja z przeszłością, dlatego my nie odtwarzamy przeszłości.
Wir Schriftsteller sollten uns weder als Dokumentalisten noch als Historiker aufspielen. Diejenigen, die ihr ganzes Leben lang nur publizistische Texte lesen und daraus einen Roman basteln, können das ruhig machen, wenn sie wollen. Aber der Stoff eines Romans sollte vor allem auf zwar manchmal etwas abgeänderten, aber doch authentischen Erlebnissen beruhen. Wir dokumentieren nicht, wir kreieren.
Przeżycia są podstawą, mówiąc najogólniej, są materią książki, a nie czegośmy się naczytali właściwie.
So der Meister selbst im polnischen Rundfunk, wo immer wieder gern für ein Gespräch zur Verfügung stand. Wiesław Myśliwskis Gesamtwerk ist eine große, epische Erzählung über das menschliche Schicksal und den Kampf des Menschen mit der Zivilisation. Alle seine Bücher sind hervorragender Stoff für Soziologen und Philosophen, besonders jedoch für Literaturliebhaber, denn sein Umgang mit Worten ist einzigartig. Dies habe er, wie er immer wieder betonte, dem großen Jan Kochanowski zu verdanken. Myśliwski erhielt zahlreiche Ehrendoktorwürden und Dutzende Literaturpreise. Den wichtigsten, den Nobelpreis, bekam er nicht, obwohl er ihn, wie viele meinen, schon vor einigen Jahrzehnten verdient hätte.
Über Wiesław Myśliwski berichtete Wojciech Osiński. Und damit geht die Sendung zu Ende. Danke fürs Dabeisein und auf Wiederhören, sagt Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenia. Wir hören uns.